Willkommen in der Denkfabrik, dem Fachpodcast von Krone. Wir treffen hier Experten der Logistik und unterhalten uns über die Themen, die unsere Branche bewegen.
Wir können heute unter qualitativen Gesichtspunkten den kombinierten Verkehr, der im Prinzip eine der Lösungsansätze wäre für die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, im Prinzip guten Gewissens nicht mehr empfehlen.
Heute im Gespräch Oliver Detje mit Hildegard Müller, Bernhard Krone, Melina Plass, Wolfgang Thoma und Axel Plass über den Straßengüterverkehr der Zukunft.
Herzlich willkommen. Wir wollen diskutieren über die Zukunft des Straßengüterverkehrs und das ist ein breites Feld. Deswegen haben wir uns einen Augenblick Zeit genommen dafür, um uns da auch richtig rein denken und rein diskutieren zu können. Und die Runde hätte nicht besser zusammengesetzt werden können. Ich bin damit total happy. Also, Hildegard Müller ist bei uns, VDA-Präsidentin. Herzlich willkommen. Melina Plass, COO von der Konrad-Zippel-Spedition, ist da. Herzlich willkommen, Melina. Wir duzen uns, wir bleiben auch dabei, ne? So, gleich daneben Axel Plass, der hat auch was mit der Konrad-Zippel-Spedition zu tun, aber ist auch DSLV-Präsident. Und in dieser Rolle, in dieser Funktion ist er heute bei uns. Und hier ist auch unser Gastgeber Bernhard Krone und diskutiert mit und hostet uns hier. So, und weil wir von Unternehmerinnen und Unternehmern nie genug kriegen können und nie genug bekommen können, ist Wolfgang Thoma von Ansorge auch dabei. Wolfgang, schön, dass du da bist. Super. So, wir starten in der Diskussion und natürlich nutzen wir die Gunst der Stunde. Es wäre ja auch verrückt, wenn ich diese Frage nicht stellen würde an die Präsidentin des VDA. Frau Müller, Auftakt, IAA Transportation. Wie ist es? Deine Zwischenbilanz, Mittwochmittag.
Wir sind ja sozusagen noch vor dem Bergfest. Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich erinnere mich noch an unser Gespräch vor 2 Jahren, irgendwie als ob es gestern gewesen wäre. Und trotzdem sehen wir natürlich alle, wie viel sich in diesen letzten 2 Jahren entwickelt hat. Und das ist auch meine erste Bilanz, über 80 Pressekonferenzen, 145 Neuerscheinungen sozusagen, zeigt die hohe Innovationsdynamik, den unbedingten Willen, die Kreativität der Unternehmen. Dafür erstmal auch meinen herzlichen Dank auch an Sie. Ich finde Ihren Stand wunderbar gelungen übrigens, mit den verschiedenen Orten, wo man sich als Gast sehr, sehr gut orientieren und wohlfühlen kann. So viel Kompliment muss sein. Das muss jetzt noch am Anfang.
Ja, das ist auch erlaubt.
Auch noch kommen wir auch gar nicht bestellt, aber deshalb trotzdem von Herzen wirklich sehr viele Stände und der ist ausgesprochen kreativ und ansprechend. Herzlichen Dank dafür. Die erste Bilanz insgesamt ist wirklich positiv. Gestern, heute läuft ja jetzt ja auch der Publikumsverkehr erst so richtig an, sodass es noch zu früh ist. Wir sind allerdings sehr optimistisch, was die Besucherzahlen angeht. Wir haben ein sehr hohes nationales und internationales Medieninteresse. Wir haben die größte Beteiligung ever sozusagen, auch aus dem Ausland, die es je gegeben hat. Das zeigt, es ist die Woche, wie ich das auch so scherzhaft in der Eröffnung sagte, the place to be im Bereich von Transport, Logistik und so weiter. Also wir liefern als Branche. Trotzdem merkt man in allen Gesprächen, in welch herausfordernden Zeiten wir sind. Und auch in der klaren Adressierung. Wir waren ja gestern mit dem Bundesverkehrsminister hier. Da haben Sie das auch sehr genau zum Ausdruck gebracht. Es braucht natürlich jetzt entsprechende Rahmenbedingungen, damit dieses kreative Potenzial, was wir hier sehen, auf die Straße kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir konjunkturell Impulse haben, aber ich erinnere an Mario Draghi und seinen Report, das Konzept der überbordenden Regulierung, wenn ich mal so sagen darf, das ist gescheitert. Wir brauchen eine Politik national und in Brüssel, die sich um die Rahmenbedingungen jetzt kümmert, damit sich das alles entfesseln kann, was hier ist. Aber wir sind bereit.
Also startklar, das ist gut. Mich interessiert genau das natürlich besonders. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Oliver Detje, bin der Verlagsleiter der DVZ, der Deutschen Verkehrszeitung. Und wir schauen natürlich immer aus der Perspektive der Neutralität, der Wegbegleiter auf das, was hier so passiert. Herr Krone, ein paar Stichworte sind schon gefallen. Bürokratisierung, gestern fiel das Wort Deindustrialisierung hier in einer Talkrunde. Sie sind der Unternehmer im Landwirtschafts- und im Nutzfahrzeugsegment, also in ganz unterschiedlichen Märkten unterwegs. Diese Begrifflichkeiten machen einen ja erstmal Sorge. Wie gehen Sie mit diesen großen Themen um?
Ja, Herr Detje, Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Politik macht es unseren Kunden und uns aktuell nicht besonders einfach. Und natürlich könnte man jetzt verzagen und sich auch in ganz viel Mitleid wälzen und wir könnten alle gemeinsam den Mond anheulen, aber es nützt ja nun mal nichts. Wir leben in einer Welt, die wir uns nicht malen können. Und wir haben es gestern auch bei der Eröffnung gehört, der IAA. Es gibt ja schon ganz viele Herausforderungen, die nicht hausgemacht sind, sondern die von außen reingetragen werden, geopolitisch sind. Das macht das Leben auch nicht einfacher. Und trotzdem müssen wir damit umgehen. Und das betrifft auch die aktuellen Regierungen in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern und auch die EU selber. Damit müssen wir umgehen, damit müssen wir und haben wir auch als Unternehmen gelernt, umzugehen. Und wir stellen uns darauf ein. Wir wollen nicht verzagen, wir können auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wir versuchen, Lösungen zu finden. Wir versuchen, gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zu finden und zu schauen, wie kann man dann die Dinge, die wir beeinflussen können, wie können wir die wenigstens besser machen und wie können wir die vereinfachen? Das gelingt uns in vielen Fällen. Und da, wo wir das nicht selber lösen können, da versuchen wir natürlich auch, als Unternehmen gemeinsam mit den Verbänden auf die Politik zuzugehen und zu sagen, so geht es bitte nicht. Da müsst ihr noch mal ran, da müsst ihr noch mal was ändern. Und da müsst ihr, nicht für uns als Hersteller, für unsere Kunden, da müsst ihr noch was tun. Und da kann ich Ihnen versichern, Herr Detje, sind wir auch nicht müde, mit der Politik zu sprechen und zu sagen, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, zu kämpfen, dass sich die Situation an der einen oder anderen Stelle auch wieder verbessert. Ich weiß, dass das im Moment schwierig ist. Ich weiß, dass es auch Themen gibt, die sind im Moment nicht en vogue anzusprechen. Ich weiß, dass die Politik sich auch sehr stark mit sich selber beschäftigt oder auch mit sicherheitspolitischen Themen. Und da will man nicht über Wirtschaft sprechen. Aber am Ende des Tages ist die Wirtschaft das Wichtigste, was wir haben. Denn die muss den ganzen Zirkus, sag ich mal, etwas flapsig bezahlen. Und das dürfen wir bitte nicht vergessen.
Also wir lassen hier kein Thema aus und diskutieren auch nicht um den heißen Brei. Und Sie sehen es schon an den beiden Beiträgen, die wir jetzt gehört haben, die sind schussbereit, die Akteure, die Menschen, die sich um diese Themen kümmern. Axel, letzte Woche hatte der DSLV, dessen Präsident du bist, Unternehmertag in Berlin. Ihr wart also schon mal am Place to be. Mit welchen Signalen aus der politischen Perspektive bist du wieder nach Hause, nach Hamburg gefahren?
Also wir bewegen uns auf diesem politischen Terrain als DSLV, als Berater sozusagen, auf einem sehr, sehr schwierigen Gebiet im Moment. Also ich habe den Eindruck, es wird nicht mehr zugehört von politischer Seite. Und da müssen wir ganz dringend was ändern. Und das ist auch eine Aufgabe des DSLV, dass wir ja ehrlich miteinander sind. Ehrlich, was die Wirtschaft leisten kann. Ehrlich, was wir alle zusammen leisten können und wollen. Und was nicht geht. Und ich habe so den Eindruck, wir haben alle so in den letzten Jahren so ein bisschen vor uns hingeschlafen, haben das alles abgenickt, was kommt. Und wenn wir sagen, wir wollen mal den Fernverkehr elektrifizieren, dann ja, gute Idee, können wir machen. 1000 Kilometer Reichweite und dann machen wir das mal. Also wir sollten vielleicht alles mal nochmal durchleuchten, weil die jetzige wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation zeigt uns ja, dass wir mit Anlauf gegen die Wand laufen. Und wenn wir als Lobbyorganisation, sage ich es mal flapsig, da jetzt nicht irgendwann sagen, so weit, so gut, aber wir müssen jetzt die Wirtschaft als allererstes, das haben meine Vorredner gerade gesagt und Herr Krone, Sie haben es ja gesagt, also ohne Wirtschaft geht nichts und insofern glaube ich, dürfen wir da jetzt auch mal ein bisschen lauter werden und ich bleibe dabei, wir müssen ehrlich sein.
Ja, Ehrlichkeit ist die Sprache der Unternehmer, Wolfgang, Thomas von Ansorge. Du begleitest diesen Markt und diese Themen ja auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Unternehmerische Verantwortung getragen, auch Entscheidungen getroffen, die Ansorge nochmal in eine ganz andere wirtschaftliche Dimension katapultiert haben. Also du bist es gewohnt, auch Risiken einzugehen und Klartext zu sprechen. Was brauchen Unternehmen? Sprich mal Klartext. Jetzt.
Danke, Olli, für die Aufforderung. Ich versuche, dem Rechnung zu tragen. In meiner 40-jährigen beruflichen Karriere hatte ich im Prinzip noch nie so viele Probleme von politischer Seite, die in unseren Wirtschaftsbereich reingetragen worden sind wie heute. Es ist eine Situation, die uns hemmungslos unzufrieden macht. Und wir merken, wie meine Vorredner schon angesprochen haben, dass die Politik uns nicht mehr zuhört. Das heißt also, wir versuchen zu adressieren über Verbände, über eigene Netzwerke und vieles andere mehr. Und wir kommen nicht an. Es gibt im Prinzip, ich sag mal, hemmungslose Verwerfungen. Wir brauchen Planungssicherheit. Das ist das Allerwichtigste. Und neben der Planungssicherheit brauchen wir eine vernünftige Infrastruktur, um den Wirtschaftsverkehr so zu stärken, wie in Deutschland die letzten 40, 50 Jahre erlebt haben. Es gab hier mal ein Wirtschaftswunder. Man muss sich das mal vorstellen. Wo kam denn das eigentlich her? Über den Fleiß der Leute, über die klaren Akzentuierungen in der Politik. Und das war's dann aber auch. Und genau diese Eigenschaften fehlen uns heute in Berlin. Die Ampelkoalition ist nicht für alles verantwortlich zu machen. Da gab es schon die eine oder andere Vorregierung, die im Prinzip durch flapsige Aktionen und so weiter uns in die Schieflage gebracht hat. Ich bin hemmungslos enttäuscht von den Berliner Situationen. Die Förderkulisse ist fürchterlich. Wir haben Mobilität kreiert und so weiter. Wir haben gedacht, es geht jetzt los in die neue Zeit, CO2, Zero Emission und so weiter. Und wir sehen, dass plötzlicher Wegfall der Förderkulisse durch Haushaltsdefizite und so weiter. Wir werden alleine gelassen bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben kaum Wirtschaftswachstum. Das müsste an sich jedem Politiker in Berlin auffallen, dass es so an sich nicht weitergehen kann. Insofern sind unsere Rufe Richtung Berlin nahezu wirkungslos. Und das macht mich etwas traurig, weil ich komme, wie gesagt, nach 40 Jahren im Beruf aus einer etwas anderen Zeit.
Ja, Frau Müller, nochmal der Ball zu Ihnen gespielt. Sie sind eine Frau der Praxis. Sie sind ja nicht Seiteneinsteigerin und dann Präsidentin beim VDA geworden. Sie kommen auch aus dem politischen Umfeld. Sie waren Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie waren Staatsministerin. Sie waren aber auch CEO bei Energy, also in der Energiewirtschaft, auch dort in Verbänden unterwegs. Also ich darf es mal so sagen, eine Frau, die mit allen Wassern gewaschen ist, die wir jetzt genau brauchen. Also Politik, Wirtschaft, Verband, Energie, irgendwie alles mit dabei. Mal Klartext, also, wo fangen wir denn jetzt an bei dieser Thematik?
Erstmal interpretiere ich das positiv, mit allen Wassern gewaschen zu sein. Das heißt ja, dass man vielleicht auch, sag mal, Menschen braucht, die die verschiedenen Bedingungen und Bedarfe auch kennen. Und meine Zeit im Unternehmen war, ich habe ganz praktisch Stromnetze gebaut. Das hilft mir jetzt natürlich insbesondere bei der Frage der Ladeinfrastruktur, weil ich auch die Bedarfe der Energiewirtschaft genau kenne, weiß, wie reguliert das Geschäft ist und so weiter. Wichtig ist jetzt, Sie haben es gesagt, sich nicht nur zuzuhören, sondern auch zu verstehen, was die Punkte sind. Die Wirtschaft hat sich auch an mancher Regulierung mitbeteiligt in den letzten Jahren. Wenn wir fair sind, müssen wir das durchaus auch mit anerkennen. Und ich glaube, jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Erstens, Politik setzt Ziele und sorgt für klare Rahmenbedingungen hin zu dem Versuch der umfassenden Regulierung eines jeden Schritts. Und das geht ja immer schief. Wir müssen also entfesseln, wir müssen wieder den Mut haben, hier zu Freiheiten zu kommen, zu unternehmerischem Agieren, zu technologieoffenen Herangehen. Ich glaube, das wird große Kräfte freisetzen. Andere Regionen zeigen das im Übrigen auch. Und das Zweite ist, Europa hat sehr lange ein wirtschaftliches Erfolgsmodell gehabt. 3 von 4 Autos und auch Nutzfahrzeugen gehen in den Export. 70% der Arbeitsplätze hängen am Export. Und jetzt wundern wir uns so ein bisschen, dass andere Regionen, die ihre Entwicklung vor sich haben, natürlich auch viel von dem gelernt haben, was wir gemacht haben. Und attraktive Rahmenbedingungen machen, Standortbedingungen und so weiter. Und umso mehr fällt uns jetzt auf die Füße, wo man zu satt und zu bequem geworden ist. Energieversorgung, Steuer- und Abgabensystem, Arbeitskosten, Bürokratiekosten und vieles andere mehr. Wir müssen wieder hungrig werden. Wir müssen wieder wissen, wir befinden uns in einem internationalen Wettbewerb, wo andere Regionen auch ihren Anteil an Wertschöpfung, an Wachstum und an Wohlstand haben wollen. Und da muss man als allererstes, bevor man sich darüber wundert, dass die das tun, seine eigenen Ärmel hochkrempeln und wieder bereit sein, ein bisschen mehr zu arbeiten, ein bisschen mehr sich zu engagieren. Hier in diesem Kreis muss ich das keinem sagen, weil das unternehmerische Realität im Mittelstand ist. Aber dass wir alle die Ärmel hochkrempeln müssen, ist, glaube ich, noch nicht angekommen. Und mir ist wichtig, dass die Politik begreift, dass sie mit der Geschwindigkeit, die sie uns vorgibt und der wir ja eigentlich auch liefern, technische Lösungen liefern, die Bereitschaft von Unternehmen haben, auch umzusteigen, in der Geschwindigkeit muss auch die Politik liefern. Planungs- und Genehmigungsverfahren und viele andere Dinge mehr. Netze ganz konkret bauen. Auf jeder Pressekonferenz, auf der ich war, wurde gesagt, wir sind ready, wir können liefern, aber ich habe keinen Stromnetzanschluss, um eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, nur um ein Thema zu nennen. Also die Geschwindigkeit muss insgesamt zunehmen, ist für uns alle komplex, aber jetzt ist eine Zeit, die darf nicht zu einem Kipppunkt werden. Wir dürfen jetzt in Deutschland und Europa unser Erfolgsmodell nicht gefährden, sondern wir müssen jetzt alle daran arbeiten, dass wir die Herausforderung gemeinsam schaffen können.
Melina Plass, CEO, aber auch Unternehmerin. Melina, bei all diesen ganzen großen Themen und bei den Sorgen und Nöten, die wir natürlich auch jeden Tag hören, die wir sehen, mit denen wir umgehen. Was macht dir als junge Unternehmerin trotzdem Mut? Du bist ja nicht angetreten, um den Kopf in den Sand zu stecken, sondern du willst gestalten, du willst das Unternehmen nach vorne bringen. Wie motivierst du dich was gibt dir Kraft, diese Herausforderungen anzunehmen jeden Tag?
Mal schön die Frage gedreht. Ich finde das schön, dass wir wieder in eine positive Richtung gehen. Und ich muss sagen, ich komme bei meinen Vorrednern schon gar nicht aus dem Nicken heraus, weil hier so viele richtige und wichtige Dinge angesprochen wurden. Und das ist eben aber auch das, was mir Mut macht, dass wir an dem Punkt sind, wo wir erkannt haben, was sich jetzt ändern muss und dass wir bereit sind, voranzugehen, um eben mit der Politik in die Gespräche zu gehen und eben auch sagen, es muss sich was verändern. Und letztendlich, wenn wir von der deutschen Wirtschaft sprechen, glaube ich auch, dass wir mit dem Transport- und Logistiksektor genau diejenigen sind, die die Treibachse sind. Wir tragen die Wirtschaft von Deutschland und wir müssen wieder schaffen, dass sich was ändert, dass wir wieder nach vorne schauen können.
Das finde ich gut. Also wir sind der Kitt, die Transport-Logistikindustrie, der rote Faden, der alles zusammenhält. Deswegen haben wir auch jedes Thema, was die Wirtschaft, was die Gesellschaft, was die Politik hat, auch mitzutragen. Ne? Wer begleitet dich dabei? Von wem fühlst du dich gut flankiert? Natürlich von der DVZ, das ist ja klar. Die musst du jetzt nicht erwähnen. Verbände, Organisationen, die Nutzfahrzeugindustrie, wer hilft dir, durch diesen Dschungel der Themen den richtigen Weg zu finden?
Ich glaube, ich muss jetzt mal einen kurzen Blick nach rechts werfen und gucken, wie ich meine Worte vorsichtig formuliere. Aber
du darfst hier alles raushauen.
Also ich würde sagen, vor allem natürlich auch die Arbeit, die der DSRV dabei leistet, aber auch selbst in Hamburg, dass wir mit unseren Verbänden vorangehen, mit dem VSP, dass wir eben wirklich versuchen, dass jede Region auch für sich versucht, was in der Logistik voranzubringen und Veränderungen zu schaffen.
Okay. Frau Müller, Elektrifizierung ist schon gefallen als Stichwort. Weitere Förderprogramme sind in Aussicht gestellt, die Netzanbindung auch. An den Autobahnen sollen viele, viele Ladepunkte entstehen. Bundesländer wie Hessen, wie NRW, wie Baden-Württemberg bringen sogar kleine Programme an den Start. Es geht doch, oder reicht das nicht?
Naja, in Aussicht gestellt heißt nicht gebaut.
Ach ja.
Und ich diskutiere immer fröhlich mit der Bundesnetzagentur, die Zahl der genehmigten Kilometer steigt und die Zahl der nicht gebauten aber auch. Also das ist das, was ich meine mit Geschwindigkeit aufnehmen. Wenn jetzt ein Spediteur sagt, ich möchte gerne umsteigen, aber der örtliche Stromnetzbetreiber sagt, 6 bis 8 Jahre, bis der Betriebshof angeschlossen wird, das ist kein Sonderfall, den ich hier erzähle, sondern schwierig. Wir müssen die Mittelspannung, wir müssen, wenn ich an die Autobahn denke, an die Hochspannung, wir brauchen Flächenausweisung und vieles andere mehr. Es gibt jetzt Bemühungen, es ist das LKW-Ladenetz jetzt auch gestartet. Nur die Strafzahlungen für den Nutzfahrzeugsektor, die kommen dann auch schnell. Und in dem Zeitraum ist die Infrastruktur sicherlich noch nicht da. Mir ist insgesamt aber wichtig, ich glaube sehr an das Thema Elektromobilität, auch an den Hochlauf, dass wir aber den Blick auch technisch weit halten. Die alternativen Kraftstoffe, ganz wichtiges Thema HVO, was wir jetzt gemacht haben, synthetische Kraftstoffe insgesamt, Biofuels etc., die im Übrigen ja auch helfen, den Bestand zu dekarbonisieren. Ich denke also nicht nur an neue Fahrzeuge, sondern wir werden ja die CO2-Ziele im Verkehrsbereich nicht erreichen, wenn wir nicht auch den Bestand mit einbeziehen. Und ich habe hier auch auf der IAA interessante Beispiele zum Thema Wasserstoff- und Brennstoffzelle gesehen. Und ich finde, die Entscheidung, welchen Weg man geht, die ist eine unternehmerische. Dass man sagt, für mich mit meinen Bedarfen ist dieses oder jenes. Ich halte es für falsch, wenn Politik Technologien verengen würde. Und wie gesagt, gleichzeitig muss sie den Infrastrukturaufbau leisten. Und bei all dem, was wir da in Deutschland kritisieren, gibt es in Europa noch sehr, sehr viel zu tun. Die A4, das ist die Richtlinie, die für diesen Hochlauf von Ladeinfrastrukturen zuständig ist, die ist nicht ambitioniert genug. Aber in den meisten Ländern fern der Realität. Das muss man noch sehen. Und deshalb muss hier Gas gegeben werden. Und deshalb wollen wir, wenn ich den Satz noch sagen darf, die Review-Prozesse vorziehen. Die Bestandsaufnahme vorziehen, das macht man im Unternehmen ja auch. Weil man ein komplexes Projekt hat, guckt man auf relevante KPIs und sagt, wer hängt hinten? Was muss man tun, damit man schneller wird? Man verschiebt ja sein unternehmerisches Ziel nicht, aber man muss Geschwindigkeit aufnehmen und das zielgerichtet dort, wo die Probleme sind.
Axel, es ist ein europäisches Thema. Dieses Thema macht natürlich, also Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs, Elektrifizierung ist ein Element, andere alternative Antriebe wurden erwähnt. Ihr Verband habt euch dazu auch positioniert, natürlich positiv wie auch sonst. Siehst du diese Technologieoffenheit bei den politischen Entscheidungsträgern und wie arbeitet der DSLV und du als Präsident mit anderen Organisationen, die sich in Europa auch zu diesem Thema positionieren, zusammen?
Also das ist schon seit langer Zeit ein gemeinsames Handeln der verschiedenen Verbände. Da es auch ein gemeinsames, großes und wichtiges Ziel ist, was wir haben, sollten wir da auch zusammenarbeiten und nicht jeder seine Interessen da versuchen, alleine durchzusetzen. Aber es ist auch schwer genug, mit einem großen Chor an Verbänden bei der Politik Gehör zu finden. Und insofern freue ich mich, dass Frau Müller so eine bunte Vita hat und Politik da drin hatte und Netze da drin hatte. Und also eigentlich haben wir ja so viel Kompetenz hier heute in dem Panel, da könnte sie ja ganz alleine sprechen. Wir sind ja sozusagen nur die Stichwortgeber hier. Aber du hast recht, es ist ein ganz, ganz dickes Brett, was wir da zu bohren haben. Wir machen es, wie gesagt, im Verbund, versuchen da Gehör zu kriegen. Aber im Moment, da bin ich bei dir, lieber Dieter, das ist eigentlich das Problem, dass wir nicht gehört werden, absolut falsche Entscheidungen getroffen werden. Wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, es gibt so viele Möglichkeiten, Bestandsflotten, da irgendwas zu machen, mit Biomethan, da habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht. Da haben wir 20 Autos gekauft, die stehen jetzt wie Blei, die kriegen wir nicht wieder los. Da brauchen wir, wenn die Politik verlässliche Wirtschaft haben will, dann muss sie einfach verlässliche Politik liefern, verlässliche Rahmenbedingungen, angepasst an Laufzeiten, an Nutzlaufzeiten, irgendwelche Förderungen und nicht zeitabhängige Förderungen, so nach dem Motto, kauf dir mal noch schnell ein Auto und dann hast du noch ein Jahr Förderung. So läuft es ja jetzt und so ist es gelaufen. Also da sind so viele falsche Weichen gestellt worden, dass es einem Angst und Bange macht. Und ich glaube, mit vielen kleinen Rädchen, die wir ja immer drehen wollen, ist es nicht getan. Wir müssen, glaube ich, einen ganz großen Schalter umlegen, um wieder zu vernünftigen Bedingungen zu kommen, dass es auch wieder ein bisschen florieren kann.
Macht dir die Bewegung im Bereich des Europäischen Parlaments dort Mut? Wir haben eine Fülle von neuen Parlamentariern, wir haben neue Mehrheiten. Gestern wurden auch viele, viele Köpfe vorgestellt. Die einen oder anderen kannte man, andere noch nicht. Also resultiert daraus wieder eine Dynamik, die sich auch positiv für die Wirtschaft auswirken könnte?
Ich habe ja erst schon mal gesagt, wir brauchen Ehrlichkeit. Ehrlichkeit untereinander und Ehrlichkeit von der Politik. Und wenn wir alle ehrlich sind, dann sollten wir auch Ergebnisse kriegen können. Und die Leute, die da sind, klar, es liegt immer an den Köpfen, es liegt immer an den Farben, die da vertreten sind letztendlich. Aber ich glaube, wir sollten und wir müssen irgendwas hinkriegen. Ansonsten ist Europa bald Schlusslicht in der Welt.
Genau das wollen wir nicht sein, Herr Krone. Schlusslicht in der Welt, das passt natürlich überhaupt nicht zu Europa, zu Deutschland nicht, zu Krone schon gar nicht. Wenn ich diesen Stand sehe mit den Produktinnovationen, adressieren Sie ja die ganz großen Themen. Wie geht Krone mit diesem Thema Dekarbonisierung um, im Sinne seiner Kunden?
Ja, das Thema lautet ja heute auch Straßengüterverkehr der Zukunft. Das ist natürlich ein großes Thema und vor allen Dingen ist es ein schwieriges Thema in, wie wir gerade schon lang und breit gehört haben, politisch unsicheren Zeiten. Da in die Zukunft zu schauen, ist nicht ganz einfach. Aber eines der Themen, die mit Sicherheit, die schon seit einigen Jahren auf der Agenda sind und die auch zukünftig auf der Agenda bleiben werden, ist eben das Thema Umweltschutz, mittlerweile erweitert durch Klimaschutz und eben ganz besonders der Fokus auf CO2-Reduzierung. Und das schreiben wir uns natürlich auch auf die Fahne. Es ist heute so, dass das nicht mehr alleine nur uns selber betrifft. Wir tun das seit vielen Jahren, was unsere Produktionskapazitäten angeht, was unsere Arbeitsabläufe angeht, was unsere eigene Energieerzeugung angeht mit Solarstrom, Windenergie und Biogas in unseren eigenen Kraftwerken. Das betrifft eben auch heute die Produkte, die wir herstellen und die dann in ihrem Lifecycle bei unseren Kunden laufen. Und da machen wir uns natürlich viele, viele Gedanken. Ein Thema, das wir sehen, ist eben die Unterstützung des Antriebs durch eine elektrisch angetriebene Achse von Trailer Dynamics, ein Startup, an dem wir uns beteiligt haben, die hier nebenan sind und ich sag mal mit Sicherheit einer der Talking Points der ganzen Messe sind. Und da sind wir froh, dabei zu sein. Das ist ein Thema. Aber natürlich beschäftigt uns auch die Gesetzgebung, uns beschäftigt die Rahmenbedingungen in Europa. Und ja, da sind auch Dinge entschieden worden, ohne meines Erachtens genügend mit der Industrie zu sprechen, ohne genügend mit uns zu sprechen. Da sind Ziele erlassen worden, die heute eigentlich unerreichbar sind. Da müssen wir noch mal drüber sprechen. Wir sind als Hersteller sind wir ganz vorne mit dabei, das Möglichste zu tun, CO2 einzusparen im Produktionsablauf, bei unseren Zulieferern, in unserem eigenen Netzwerk und auch was unsere Produkte im Lebenszyklus angeht, gemeinsam mit unseren Kunden. Aber es müssen realistische Ziele sein. Und da, glaube ich, ist noch ganz, ganz viel Arbeit gemeinsam mit der EU notwendig, um da wirklich auch, weil wir sind ja, unsere Produkte an sich stoßen kein CO2 aus, das darf man nicht vergessen. Und das muss man im Hinterkopf haben, wenn er uns dann eben die Ziele auferlegt. Und ja, da muss man wirklich noch viel, viel Arbeit reinstecken.
Herr Krone, noch mal eine kurze Nachfrage. Wie hoch ist Ihre Konfliktbereitschaft als Anwalt Ihrer Kunden? Wie weit würden Sie gehen? Was setzen Sie frei an Energie, um dieses Thema in die richtige Richtung zu bewegen?
Maximal ausgeprägt und wir werden kämpfen, bis wir nicht mehr kämpfen können.
Okay. Da gibt's Applaus. Wolfgang, Unternehmer werden schnell unruhig, wenn viel geredet und wenig getan wird. Also Handeln ist Trumpf. Du bist dafür bekannt, dass du nicht wartest, bis sich Regulierungen, Rahmenbedingungen verändert haben, sondern manchmal auch einfach mutig vorangegangen bist. Wie mutig ist Ansorge noch? Benedikt Rossmann, der Chef, sitzt hier vorne und filmt mit, praktisch dein Nachfolger. Ist der Mut auf der Strecke geblieben bei all den ganzen Rahmenbedingungen oder wie schaut ihr nach vorne?
Nein, im Gegenteil. Ich sag mal, je schwerer die Aufgabe, umso größer die Motivation. Wir sind ja gewöhnt, Challenges anzunehmen und so weiter. Insofern mag ich mich den Ausführungen von Bernhard anschließen, natürlich. Dieser Kampf muss allerdings im Prinzip von gewissen Rahmenbedingungen begleitet werden. Das heißt ja letztendlich, wir reden über Ehrlichkeit, Axel, in der Politik und so weiter, auch in unserem Bereich. Ich würde gerne über Kompetenz reden. All das, was in Brüssel passiert oder in der Ampel in Berlin und so weiter, ist wenig Kompetenz getragen. Das heißt, es ist unser größter Feind, dass Leute, die im Prinzip nicht über die nötige Fachkompetenz verfügen, ich meine nicht alle, aber ein Großteil, dass deren Beschlüsse oder Entscheidungen im Prinzip uns genau diese Fallstricke bieten. Das ist eines der größten Probleme, macht aber nichts. Ich mag mich aber ganz kurz an meine Zeit erinnern. Wir haben uns seit 2015 mit der E-Mobilität befasst. Zero Emission wurde seinerzeit von dem Großkonzernkunden an uns herangetragen und so weiter. Und ich hatte mit verschiedenen Fahrzeugherstellern im Team im Bereich Kontakt. Und da hat man mir erklärt, damals noch 2015, dass die Luft von dem Dieselmotor angesaugt wird und aus dem Auspuff dann sauberer rauskommt. Also befasst dich bloß nicht mit E-Mobilität oder mit so einem Quatsch. Lass es mal. Wir haben für uns entschieden, dass wir sagen, nein, wir sehen, dass wir im Prinzip den Klimawandel in irgendeiner Form von unserer Seite vielleicht als kleines Mosaiksteinchen befördern können und so weiter und haben einen eigenen Schwerlastschlepper entwickelt, seinerzeit mit MAN, mit einer großen Förderung der bayerischen Staatsregierung, alle sehr, sehr dankbar. Und das war alles ein gewisser Unternehmermut. Heute sehen wir, wenn ich hier über die Messe gehe, E-Mobilität bis zum Ende. Wasserstoff ist ja letztendlich auch E-Mobilität, wenn man so will. Batteriebetriebene Fahrzeuge. Also uns hat im Prinzip der Klimawandel erfasst. Und der große Kritikpunkt an die Politik von mir ist letztendlich, es wird eine idealistische Wirtschaftspolitik betrieben, aber keine faktenbasierte. Und das ist das größte Problem. Wir können alle diskutieren über den Klimawandel. Der Klimawandel geht nicht von heute auf morgen. Aber eine Regierung ist angetreten, den offensichtlich in 4 Jahren durchzuziehen. Das wird nie funktionieren. Die qualitative Umsetzung von politischen Beschlüssen ist ein Riesenproblem. Wir brauchen Zeit für den Klimawandel. Wir brauchen dann die richtigen Leute. Und um es nochmal abzuschließen, Olli, die Motivation des Mittelstandes, und für den spreche ich hier letztendlich, wie Axel und seine Tochter genauso, die ist ungebrochen. Der Mittelstand trägt den Staat. Ich bin einfach so frei, mir das also mal aus dem Munde rausschälen zu lassen.
Sehr gut. Also die Mitte macht's, ne? Genauso muss es auch sein. Frau Müller, wie ist es dazu gekommen und wie schaffen wir es vielleicht auch eine Trendwende herbeizuführen, dass die Transport- und Logistikindustrie und vielleicht auch die Nutzfahrzeugindustrie auf der Ebene des Europaparlaments aus dieser Ecke, wir sind Teil der Lösung, gedrängt wird in eine Ecke, wir sind Teil des Problems? Oder sehe ich das falsch? Stehen wir noch in der richtigen Ecke?
Ich glaube, dass es schon klar wird und die Investitionen der Branche, die Kreativität, die Leidenschaft, die überall hier sichtbar wird, jeder Politiker, der da ist, weiß, dass wir Teil der Lösung und nicht des Problems sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich will auch noch mal unterstützen, was Sie gesagt haben. Dieser Gefühl, dass man, oder dieses Gefühl, man könne das minutiös steuern, geht natürlich an ganz komplexen Transformationen vorbei. Das haben wir in der Energiewirtschaft schon mal erlebt, das erleben wir jetzt hier ähnlich. Und hinzu kommt halt dieser dramatische, ansteigende internationale Wettbewerb. Und ich glaube aber schon, dass die neue Kommission das jetzt als ein wichtiges Thema sieht und mitbekommt, dass man aus dem Green Deal einen Green Industrial Deal macht. Sonst nützt das nämlich alles nichts, wenn man das nicht verbindet miteinander. Ich würde mir noch mehr engagierten Druck aus Deutschland heraus wünschen. Dieses sogenannte German Vote, dass man sich enthält, weil man sich nicht einigt in der Regierung. Das nimmt uns natürlich die Chance, mitzugestalten in Gesetzgebungsverfahren. Und nimmt uns auch die Chance, Allianzen zu binden, Allianzen von Industrieländern. Es haben ja über den Green Deal auch Länder zum Beispiel entschieden, die gar keine Autoindustrie haben. Deshalb glaube ich, dass die Kompetenz wichtig ist. Wir tragen das vor. Ich glaube, Kommission ist bewusster, dass etwas zu tun ist. Ich glaube auch, der Europäische Rat gibt ja auch einige Veränderungen. Ich glaube, es gibt auch da jetzt einige neue Allianzen, die sich industriepolitisch zusammenschließen, weil der Druck ja nicht nur in Deutschland steigt, sondern auch woanders. Und beim Europaparlament würde ich mir wünschen, dass die breite Mitte erkennt, dass sie handeln muss und jetzt da auch agieren muss. Denn da haben Sie recht, also immer neue Gesetze, immer neue Absichtsversprechen etc. Es nützt alles nichts. Die Unternehmen brauchen jetzt auch die Frage geklärt, können sie weiter auch hier am Standort investieren? Na, wo gibt man jetzt die Investitionen hin? Und dann nützt es nichts, dass wir ab und zu mal klatschen, weil wir wissen, wie wichtig der Transport ist, sondern die Logistik ist. Wir wissen von allen Zahlen her, Transport und Logistik wird in seiner Bedeutung weiter ansteigen. Insofern müssen auch jetzt die Voraussetzungen für geschaffen werden, dass sich das hier auch entwickeln kann. Es ist wichtig für die Versorgung der Menschen. Übrigens in städtischen wie in ländlichen Regionen. Ist ja alles kein Selbstzweck, was dort ist, sondern das wird sich ja auch eher in bestimmten Regionen noch wichtiger werden, dass wir mit neuen, mit innovativen Logistikkonzepten Menschen auch versorgen und erreichen können und anderes mehr. Und das, ich kann mich nur wiederholen, muss jetzt entfesselt werden.
Melina, wenn ich dich anschaue, dann bist du Zukunft pur, wenn ich das so salopp sagen darf. Wie diskutierst du mit deinen Kunden über das, was an Herausforderungen dort auf uns wartet? Ihr truckt Container nicht nur auf der Straße, sondern auch im Ganzzug auf der Schiene. Läufst du bei den offenen Türen ein, wenn du sagst, Mensch, wir müssen mal über eine CO2-Bilanz sprechen und wir würden deinen Container lieber morgen auf der Schiene fahren, kostet aber ein paar Cent mehr. Bald 25%, wenn ich das mit den Trassenpreisen richtig verstanden habe, aber ich bin noch nicht am Ende darüber nachzudenken.
Die Verfügbarkeit der Schiene ist eher das Problem.
Ja, das auch noch. Also es gibt ein paar Engpässe, aber der Kunde will ja auch mitgenommen werden. Selbst wenn du das hinbekommst mit den Kapazitäten, zahlt er denn dafür auch mehr? Ist er bereit dafür?
Also wir versuchen schon, den Kunden dazu zu bringen, auf grüne Transporte umzusteigen. Wir stehen natürlich auch als Zippe dafür, dass wir sagen, wir machen umweltfreundliche Transporte und wir versuchen, möglichst viele Container von der Straße auf die Schiene zu bewegen. Was der Kunde allerdings dafür bereit ist, mehr zu zahlen, ist nichts letztendlich. Also der Kunde sagt, er möchte den bestmöglichen Transport zu einem günstigen Preis. Das darf sich aber, die Umweltfreundlichkeit darf sich nicht auf den Transport auswirken. Und wir haben auch immer wieder Fälle, wo die Kunden auf uns zukommen und sagen, okay, die Umweltbilanz wird immer wichtiger, sie möchten auch die Auswertung haben, es soll bitte auf der Schiene transportiert werden. Aber wir haben trotzdem die reguläre Ausschreibung, wo wir auf dem Transportpreis immer weiter gedrückt werden. Und natürlich stellt uns das auch vor eine große Herausforderung, weil Früher konnten wir vielleicht noch sagen, ja, auch auf Berlin können wir mit der Schiene gut punkten und können gute Preise anbieten. Aber wir werden immer wieder mehr in den Wettbewerb mit dem LKW gedrückt und müssen immer mehr gucken, wie können wir uns überhaupt behaupten und was für andere Konzepte können wir noch fahren. Und wenn wir uns dann angucken, was mit der Trassenverfügbarkeit noch hinzukommt, dann kommen wir nicht nur dazu, dass wir auch noch nicht die Flexibilität liefern können. Und letztendlich möchten unsere Kunden die Flexibilität vom LKW behalten. Sie möchten die Umweltfreundlichkeit von der Bahn haben und das alles zum Preis, den sie mit dem Binnenschiff haben würden.
Ja, okay. Das hat man früher als eierlegende Wollmilchsau bezeichnet, ne? Axel, du hast über Ehrlichkeit schon gesprochen. Dieses Märchen, dass wir viele Verkehre dann auf der Bahn realisieren werden können, ist das noch in den Köpfen der politischen Entscheidungsträger verankert? Oder ist das einfach aufgrund der Realität, die wir jeden Tag da draußen sehen, auf der Straße und auf der Schiene, abgeräumt?
Also ich glaube, die Politik hat sich inzwischen auch davon verabschiedet, beim Modal Split nochmal 25% zu erreichen. So ehrlich oder so realistisch ist man, glaube ich, auch da inzwischen schon. Weil all das, was wir jetzt im Moment mit der Schiene machen, macht alles andere, aber keine Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene. Du hast es eben angesprochen, was da alles jetzt auf uns zukommt. Wir haben ein Storno- oder ein Trassenbuchungssystem. Das ist schon aus dem drittletzten Jahrhundert und das wird jetzt nochmal verschärft. Das heißt also, der Mittelständler muss seine Züge für nächstes Jahr buchen. Und dann muss er wissen, wie viele Züge er wann fahren will. So, und wenn du dann diese Züge nicht fahren kannst, weil irgendwo im Suezkanal wieder ein Schiff quer liegt oder VW vielleicht doch nicht mehr so viel ordert oder verkauft, dann sind diese Trassen trotzdem von dir zu bezahlen. Also man macht dieses ohnehin schon starre System noch starrer mit einer neuen Regelung, was die Bezahlung betrifft, mit noch höheren Preisen. Und auch da glaube ich, ist wieder, ich bleibe bei Ehrlichkeit, muss man so ehrlich sein, das ist ein Verkehrsträger. Wir nutzen ihn, wir fangen 80% unserer Waren da drauf. Aber dieser Verkehrsträger ist nun mal alt und starr und er kann für einige Transporte super sein. Da ist er auch genau dafür das Richtige, aber er ist eben keine Eierlich-Mingde oder so, Wollmilchsau ist genau. Er nicht. Nein, egal, du kannst das besser, du bist auch der Profi dafür. Aber man soll so ehrlich sein und sagen, es gibt Bereiche, zeitunkritische, große Massentransporte, rauf auf die Schiene damit und so schnell wie möglich. Aber es gibt auch vieles, was es nicht kann. Und da hängen wir, glaube ich, immer. Genau wie mit der Elektrifizierung. Das ist eine super Geschichte in vielen Bereichen, aber alles werden wir nicht elektrifizieren können.
Ja, meine Damen und Herren, Zukunft wird von Menschen gemacht. 5 Stück habe ich hier, die wirklich als Zukunftsmacherin zu bezeichnen sind. Aber Axel, ich bleib noch mal eben ganz kurz bei dir. Wir haben sinkende Ladungsvolumina insgesamt, auch im Straßengüterverkehr. Wir haben sinkende Zulassungszahlen bei den Nutzfahrzeugen. Ist das Thema Mensch, ist das Thema Engpass, Fahrer damit obsolet? Hat sich das alles erledigt, was wir gestern noch als großes Problem gesehen haben?
Ja, wenn wir mal was Positives heute noch mal feststellen wollen, dann ist es wohl das, dass das nicht mehr das ganz große Problem ist, was wir haben. Aber es ist natürlich genau der falsche Weg. Die Industrialisierung, um CO2 einzusparen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Und weniger Leute zu beschäftigen, damit wir keine Fachkräftemangel mehr haben, das, glaube ich, ist genauso falsch. Es sieht im Moment so aus, als wenn wir viel, viel weniger Fachkräfte brauchen in Zukunft und nicht, weil wir autonom fahren und weil wir ganz tolle Ideen haben und weil wir alles auf die Schiene packen, sondern weil ganz einfach die Mengen bei uns im Moment extrem wegbrechen. Und ich nehme mal den Hamburger Hafen als Beispiel. Wenn du das ein Beispiel für schlechten Service, für den Niedergang eines Industriestandortes und Hafenstandortes nehmen, dann nimm dir Hamburg. Das sind wir beide als Hamburger, sehen das ungern und wir haben es immer versucht, immer ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Inzwischen ist da nichts mehr unter den Tisch zu kehren. Und das als Beispiel für viele Bereiche in der Wirtschaft, dass wir einfach nicht mehr in der Lage sind, auf Top-Niveau zu produzieren. Und dazu, und das haben meine Vorredner gesagt, dafür brauchen wir wieder einen gewissen Mut, einen gewissen Ehrgeiz und der ist im Moment weg. Also ich glaube, die Urlaubsplanung und die Überstunden sind wichtiger, als irgendwo voranzukommen. Und da ist sehr, sehr viel im Argen. Ach, das war nicht deine Frage, aber irgendwie komme ich immer wieder da drauf im Moment.
Ich merke das schon. Meine Damen und Herren, wir kümmern uns um die Lösungen. Und wenn ich mal so ins Auditorium schaue, dann sehe ich da hinten einen Lösungsmacher. Henrik Kramer von Fernwide steht da hinten. Forbes-Liste 30 under 30, das ist einer davon. Unterhält sich rege, das ist gut. Fernwide ist ein Unternehmen, ein Startup, das sich damit beschäftigt, Nutzfahrzeuge aus der Ferne zu lenken. Wolfgang, ihr wart immer Vorreiter bei dem Einsatz neuer Technologien. Welche nächsten Technologien sind wirklich die Enabler, die Schrittmacher, die, auf die wir setzen können, die auch eine Relevanz im Tagesgeschäft haben?
Ja, vollkommen klar. Also Fernride, ich habe persönlich Berührungspunkte mit Fernride gehabt. Das autonome Fahren ist natürlich ein Riesenthema. Es gibt 5 Entwicklungsstufen, wenn wir so wollen. Wir sind vielleicht maximal bei 2,5 momentan angekommen. Ist also ein Riesenthema für die Zukunft. All die Energie-Personalprobleme, die wir heute haben und so weiter, sind durch schwindende Mengen im Prinzip nicht egalisiert. Wir müssen uns nach wie vor mit diesem Thema auseinandersetzen. Der fahrerbezogene Güterverkehr wird nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Aber es wird technische Entwicklungen geben. Wie gesagt, das autonome Fahren. Ich war einer der großen Vertreter der Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene im kombinierten Verkehr, um die Stärke des LKWs in der feinen Distribution zu verbinden mit der Stärke der Bahn auf die lange Distanz. Früher gab es einen Spruch, die Bahn hat ihn so propagiert, alle reden vom Wetter, wir nicht. Wenn wir heute die Bahn angucken und so weiter, ist es ein desolates Konstrukt. Wir sind einer der großen Kombiteilnehmer hier in Deutschland, machen auch viel internationale Verkehre. Wir können heute unter qualitativen Gesichtspunkten den kombinierten Verkehr, der im Prinzip einer der Lösungsansätze wäre für die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, im Prinzip guten Gewissens nicht mehr empfehlen. Die Frage nach einer Höherdotierung im kombinierten Verkehr erübrigt sich relativ schnell. Wenn du im Prinzip dem Kunden einen schlechten Service anbietest und ihn gleichzeitig im Prinzip verpflichten musst, einen höheren Preis zu zahlen. Es gibt viele technische Ansätze. Die Messe hier ist ja, die beste Variante. Wasserstoff ist mit Sicherheit ein Thema. HVO, Frau Müller, Sie haben vollkommen recht, ist momentan eine sehr, sehr angenehme Situation, um den Diesel wieder etwas schadstoffärmer zu machen. Aber nichtsdestotrotz hat die E-Mobilität und Wasserstoff weiterhin einen sehr, sehr großen Stellenwert. Nur eines dürfen wir nicht übersehen. Wir werden solche Techniken nicht von heute auf morgen einsetzen können. Die brauchen eine gewisse Entwicklungszeit. Wir haben das selber gesehen, 2015, wie gesagt, begonnen mit E-Mobilität. 2018 haben wir hier bei der IAA den ersten selbstgebauten, selbstkreierten E-Schlepper vorgestellt. 80 Stundenkilometer, 40 Tonnen ziehen können und so weiter, 200 Kilometer Reichweite und so weiter. Das waren damals so die ersten Ansatzpunkte und wir müssen die Technologieoffenheit weiter praktizieren. Das heißt also, mach alles, was nur halbwegs Sinn macht und versuch über den Wettbewerb rauszukristallisieren, was für eine Technik sich letztendlich für die operativen Abläufe am besten eignet.
Sie sehen schon an den Diskussionsbeiträgen, hier werden nicht Verkehrsträger gegeneinander ausgespielt, sondern es geht um das Miteinander der Verkehrsträger. Wir brauchen alles, was an Transportraum und an Verkehrsträger, glaube ich, zur Verfügung steht, um auch diese Wachstumsprognosezahlen überhaupt bewerkstelligen zu können. Und ich finde es gut, dass die Transport- und Logistikindustrie immer übergreifend denkt und diese Verkehrsträger eben auch miteinander denkt. Frau Müller, der VDA, Verband der Automobilindustrie, der ist ja per se mit einer Genetik ausgestattet, die auf der Straße passiert. Aber wenn ich so das sehe, was hier auf den Bühnen diskutiert wird, auf der IAA Transportation, dann sehe ich da eben auch genau das, was ich gerade definiert habe. Gemeinsamkeit, integrierte Modelle, Model Split etc. Helfen Sie uns mal auf die Sprünge. Was können wir vom VDA dazu alles erwarten?
Nein, ich glaube erstmal grundsätzlich, Zeiten großer Transformation brauchen immer, wie ich sage, Joint Forces, gemeinsame Anstrengungen, jeder in seiner Verantwortlichkeit. Und wir sehen ja klassisch, dass es auch ein integriertes Modell ist, was dort kommen ist. Ich bin nicht ganz so skeptisch, was den integrierten Verkehr ist. Ich weiß, dass wir große Schwierigkeiten hatten. Ich darf auch den BDI-Verkehrsausschuss leiten. Wir versuchen gerade an diesen Themen auch wieder zusammenzurutschen. Und das ist natürlich auch Teil des Konzeptes auf den IAAs, sowohl Mobility als auch hier bei der Transportation zu sagen, Wir müssen eben die Übergänge, wir müssen die Anschlüsse denken, um am Ende ein System aufzubauen, was effizient ist. Und deshalb sind wir auch mit der Bahn da in einem sehr engen Gespräch über die Dinge, wie gehen, auch über neue Logistikkonzepte, über Letzte-Meile-Konzepte, die ja auch nochmal wichtig sind, genauso im Transportbereich von nicht nur von Gütern, sondern auch von Menschen. Die Frage, wie zum Beispiel auch in Regionen, wo Nahverkehre nicht kostendeckend fahren können. Wir haben das Thema autonomes Fahren und anderes genannt, wie auch über solche Themen können. Das kann, diese Plattform kann die IAA bilden, das wollen wir tun. Wir wollen hier, das ist ein großer Teil in der Conference auch, die wir haben, oder in solchen Diskussionen wie bei Ihnen hier, dass wir genau dieses denkt zusammen, arbeitet zusammen, versucht die Übergänge für alle Beteiligten so gut wie möglich zu machen, ganz besonders nach vorne bringen.
Wolfgang?
Ja, die Kunde hört dich wohl, da fehlt dir mir der Glaube, liebe Frau Müller.
Es ist harte Arbeit, mir ist das klar.
Ist vollkommen klar. Aber ich sage mal, das sind Prozesse, die sich über Jahrzehnte im Prinzip ins Negative verändert haben. Die werden Sie von heute auf morgen nicht mehr schaffen. Wenn ich, lieber Axel, daran denke, in unserer Versammlung im kombinierten Verkehr, wir haben etwa in meiner Zeit 20 Jahre 20 verschiedene Ansprechpartner bei DB Cargo hier bei uns auf dem Podium gehabt. Das heißt, es geht an sich in die falsche Richtung. Und so ein Moloch wie die Bahn jetzt zu steuern, umzusteuern, das ist die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe. Es ist eine ungeheure Aufgabe. Man kann sicher miteinander sprechen. Aber wissen Sie, wir sind operative Abwickler. Und wir leben heute und morgen für unsere Kunden. Und unsere Kunden fordern uns schnelle Reaktionen ab. Und da sehe ich im Prinzip also das allergrößte Problem. Die Bahn ist ein Moloch, der kaum mehr zu steuern ist.
Frau Müller?
Ich bin nicht naiv. Ich weiß um die Probleme, aber ich gebe auch nicht auf. Und da ich im besten Sinne Nordrhein-Westfalen bin, in Westfalen geboren und im Rheinland assimiliert, bin ich stur und fröhlich. Ich glaube, das ist eine gute Kombination für solche Zeiten.
Ja, genau diese Querschnittsfunktion brauchen wir, glaube ich, auch. Und wir brauchen viele Skills. Join Forces, Herr Krone, da hinten sehe ich ein grünes, großes Gefährt aus Ihrem Landwirtschaftsbereich. Da ist kein Steuerrad mehr dran, da ist keine Führerkanzel. Können wir was aus dem grünen Bereich lernen? Kann der blaue Bereich, der Straßengüterverkehr, da sich ein bisschen was abschauen?
Ich glaube, dass es immer gut ist, über den Tellerrand zu schauen. Und sicherlich kann jede Branche was von einer anderen lernen. Es ist so, dass wir in der Landtechnik immer so ein bisschen als Old Economy belächelt werden. Aber im Grunde genommen findet heute die Zukunft auf den Feldern schon statt. Wir sind seit vielen Jahren, fahren wir satellitengesteuert und satellitengestützt auf Feldern. Und wir bei Krone als klassischer Anbaugerätehersteller sind auch in der Lage, heute autonome Fahrzeuge auf die Felder zu stellen. Was wir hier mitgebracht haben, ist unser zweites Vorserienprodukt. Wir arbeiten schon mit unserem dritten Prototypen-Produkten auf den Feldern. Es wird noch eine vierte Vorserienstufe kommen, bevor wir dann hoffentlich in einigen Jahren wirklich in die Serie gehen können. Wir haben interessante Konzepte. Wir sind der Technologieführer bei den Anbaugeräten und die autonome Einheit lebt quasi dann auch von der Intelligenz, die in den Anbaugeräten ist oder sein muss, und um so dann besser die Arbeit zu machen. Also ich glaube, wir haben hier einen tollen Ansatz, auch wie das Fahrzeug auf die Felder kommt, unkompliziert. Und ja, ich bin sicher, dass auch der Nutzfahrzeugbereich noch viel von uns Landtechnikern lernen kann.
Ihr verehrtes Messepublikum, die Denkfabrik für den Augenblick geht in die allerletzte Runde und meine Mitdiskutanten lassen sich ja immer auf ein bisschen Experiment ein, wenn sie mich als Moderator akzeptieren, und das ist jetzt nicht abgesprochen. Jetzt gibt es nochmal eine kleine Wunschrunde, jeder darf bei einem anderen einen Wunsch äußern und ich lege fest, Kraft meiner Funktion als Moderator, wer sich hier was von wem wünschen darf. Melina, du hast einen Wunsch frei an Frau Müller.
Okay. Jetzt muss ich ja aufpassen, das kriegt man ja nicht mal eben so schnell. Aber ich würde mir von Ihnen wünschen, dass Sie genau mit Ihren Eingangsworten, die Sie hier reingegangen sind, das weiter vorantragen, dass Sie diese wichtige Botschaft weiter verbreiten und für uns alle weitersprechen. Und ich glaube, dass Sie da sehr viel erreichen können. Und ich wünsche es mir auch, weil ich ja sehr für die Zukunft hoffe, dass da was bei rumkommt. Deswegen bleiben Sie an Ihrer Eingangsbotschaft und versuchen Sie, mit uns gemeinsam Veränderungen zu schaffen.
Das ist ein guter Wunsch. Frau Müller, Sie haben einen Wunsch frei an Axel Plass.
Also erstmal den Wunsch nehme ich an, versprochen. Ich werde da weiter kämpfen. Ich gebe den Wunsch eigentlich auch weiter in dem Sinne. Ich habe gesagt, Joint Forces, wir sollten eng zusammenarbeiten, eng zusammenbleiben und uns auch abstimmen, auch da, wo wir vielleicht Teilinteressen haben, das gemeinschaftliche Interesse eng verknüpfen, zusammenbringen. Und da setze ich auf die Partnerschaft.
Sehr gut. Axel, du hast einen Wunsch frei an Bernhard Krone.
Ja, also wir haben eben gesagt, dass die Landwirtschaft, Old Economy, finde ich ja voll doof. Ne? Also dass dieser Ausdruck, ich bin ja selber gelernter Landwirt, ich kann ja ein bisschen mitreden und weiß ja, wie modern da vieles ist. Und da kann die Logistik einiges von lernen. Und da, glaube ich, ist Krone vielleicht auch deshalb mein persönlich liebster Fahrzeughersteller. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier gerade sitze. Ihr alle wisst, wir sind so 100% Krone-Kunde. Aber ich glaube, diese Kombination aus verschiedenen Welten macht das Ganze so interessant. Ihr könnt vielleicht nicht das Spezialprodukt, da müssen wir dann manchmal woanders hin, aber all das, was so Logistik für mich bedeutet, das kann Krone. Und insofern wünsche ich mir einfach, dass Krone noch lange gesund und fröhlich und stur und fröhlich weiterarbeitet.
Vielen Dank. Herr Krone, Sie haben Wunsch frei an Wolfgang Thoma.
Also das ist ja quasi einfach. Wolfgang Thoma und Ansorge steht quasi stellvertretend für alle unsere Kunden. Und da wünsche ich mir natürlich, dass ihr uns auch weiterhin das Vertrauen schenkt, dass ihr auch mal über den ein oder anderen Fehler, den wir machen, wir sind nicht perfekt, hinwegseht, dass ihr uns aber trotzdem weiterhin kritisch begleitet. Wir können mit Kritik sehr gut umgehen, wir sind kritikfähig, und dass ihr uns auch weiterhin wohlgesonnen seid, weil das ist das Wichtigste. Wir brauchen das Wohlwollen unserer Kunden, und das wollen wir uns auch jeden Tag wieder erarbeiten.
Sehr schön. Wolfgang, und du darfst dich jemanden aussuchen für einen Wunsch.
An die Verbandsseite natürlich, ganz klar. Danke für das großzügige Angebot. Den Verbänden wünsche ich, dass sie mit ihren Bemühungen im Prinzip an den verantwortlichen Stellen innerhalb kurzer Zeit durchdringen. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist. Ich habe lange Zeit die kleinteilige Verbandsstruktur hier in Deutschland bemängelt. Ich weiß, dass die Einigkeit stark macht. Das schmälert vielleicht die Effizienz etwas, aber vielleicht denkt ihr in diese Richtung mal drüber nach. Wenn ich einen weiteren Wunsch an Bernhard Krone richten darf, dann ist es, bleibt so, wie ihr seid. Die Kritik der Kunden wird euch natürlich erhalten bleiben, in allen kaufmännischen und technischen Bereichen, das ist ganz klar. Aber wir wünschen uns eine Partnerschaft auf Augenhöhe, und da würde ich sagen, behalten wir den Status quo. Melissa, also
danke,
an dich habe ich nur den Wunsch, dass du deine idealistischen Bereiche weiterträgst, und viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der Wunsch des Owners hier war, dass wir uns an den Zeitplan halten. Das haben wir geschafft, aber schweren Herzens. Denn das war alles andere als einfach. Bei den fünf könnten wir jetzt auch noch mühelos 2-3 Stunden weiter diskutieren. Das geht leider nicht. Die haben alle Folgetermine. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben.